Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Wie kann denn jetzt eigentlich gerade beraten und begleitet werden? Das ist ja eine Frage, die sich ganz viele Beraterinnen und Berater jetzt gerade stellen. Ich will vorwegschicken, dass ich in dieser Episode einige Dinge benenne, die auch natürlich vor dem Hintergrund der aktuell stattfindenden Corona-Krise sich entwickelt haben, aber es auch Ideen sind, die man durchaus auch ohne Corona-Situation in der Beratung in Zukunft gerne verwenden kann und einsetzen kann. Und ich denke, die Situation jetzt, die zwingt uns einfach darüber nachzudenken, was können wir denn über digitale Wege an Angeboten machen. Ich werde hier auch eben den Fokus auf die digitalen Wege geben. Es gibt sicherlich noch ganz andere Formen und Angebote und Möglichkeiten, aber das ist nun mal das Schwerpunktthema hier im Podcast und darum ist auch mein Fokus. Also was können wir jetzt eigentlich tun, um mit Ratsuchenden in Kontakt zu bleiben? Ich habe in der anderen Folge schon ein bisschen was drüber gesagt. Ich würde heute mal ein paar Sachen ein bisschen expliziter anschauen und besprechen wollen. Natürlich haben wir die Möglichkeit, jetzt einfach die digitalen Medien und das, was sie können, zu nutzen für die Beratung. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass ich den Datenschutz hierbei im Blick behalten muss. Das heißt, es geht natürlich nicht, dass ich einen unsicheren Messenger wie zum Beispiel WhatsApp für die Beratung und die vertrauliche Kommunikation benutze. Ich würde jetzt in dieser Folge davon absehen, Empfehlungen zu geben für irgendwelche Software-Tools, zumal ich auch ungern Empfehlungen für Software gebe. Was ich aber auf jeden Fall raten und empfehlen möchte, ist, bei der Auswahl der Software ganz genau hinzuschauen. Ich werde dieser Folge auch noch einen ganz interessanten Link hinzufügen in den Shownotes, ein Papier oder eine Übersicht über die Auswahl von Kommunikationstools vor dem Hintergrund der Corona-Krise, die Dr. Joachim Wenzel hierzu erstellt hat. Da findet man die eine oder andere Antwort zur technischen Umsetzung. Ich möchte jetzt aber wirklich auf das Methodische schauen und auf die Ideen, die sich entwickeln lassen. Wir haben fast alle ein Smartphone zur Verfügung. Das ist natürlich eine Möglichkeit, ein Gerät zu ganz vielen unterschiedlichen Zwecken zu nutzen. Ich kann darauf eine App verwenden, die es mir erlaubt, als Messenger eben mit jemandem in Kontakt zu sein, sei es über Text, sei es über eine Sprachnachricht, die ich aufzeichne und verschicke, sei es über Bilder oder sei es über Videos. Und diese Dinge kann ich natürlich als Beraterin auf der einen Seite nutzen, um meinen Ratsuchenden etwas zukommen zu lassen, um ihnen etwas zu schicken, einen Impuls für den Tag, eine Anleitung für eine Idee, die sie umsetzen können, ein Bild, über das sie nachdenken und reflektieren können und so weiter und so fort. Ich kann es aber auch umdrehen und aus diesen Möglichkeiten Ideen entwickeln, was meine Ratsuchenden tun können. Das heißt, ich kann sie zum Beispiel auf einen Spaziergang schicken und sagen, nehmt doch euer Smartphone mit und fotografiert, wenn ihr unterwegs seid, drei Dinge, die euch ganz besonders auffallen und schreibt mir oder sprecht mir dazu eine Nachricht, was ist an den Dingen für euch auffällig gewesen? Warum war das interessant, zum Beispiel einen ganz bestimmten Stein auf dem Weg zu finden? Was ist da an Gedanken bei euch entstanden? Warum habt ihr einen alten Baumstamm fotografiert? Warum habt ihr Müll, den ihr vielleicht gesehen habt, fotografiert? Also es können ja ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein, die von den ratsuchenden Personen vielleicht entdeckt werden und von ihnen als fotografierenswert, relevant erachtet werden und zu denen sie uns eine Geschichte erzählen können. Dahinter steckt natürlich einfach eine Wahrnehmungsübung. Ich kann in die Natur gehen, ich gucke mich um, ich schaue, was nehme ich wahr, was sehe ich und was macht das mit mir, wenn ich da etwas wahrnehme und sehe, was fallen mir dazu für Ideen ein, was für Fantasien weckt es in mir und so weiter. Und es ist eine Möglichkeit, einfach Menschen natürlich auch eine gewisse Struktur zu geben und zu sagen, geh jetzt mal raus und mach einen Spaziergang und schick mir ein Ergebnis davon. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Variante kann sein, wenn du morgens aufwachst, mach ein Bild von der Sache, die du zuerst entdeckt hast, gesehen hast an diesem Tag und schreib mir dazu. Es kann auch sein, dass ich vorschlage, nimm ein Video auf. Setz dich hin und erzähl mir was. Was hast du heute vor? Was sind deine Pläne für den Tag? Und dabei ist es natürlich schön, wenn ich selber das per Video mache. Das heißt, ich schicke eine kurze Videobotschaft, in der ich sage, hey, guten Morgen, Zeit aufzustehen, was steht heute an? Schick mir doch eine kurze Videobotschaft zurück, was du heute vorhast, liebe ratsuchende Person, was steht bei dir an? Was wirst du heute kochen? Was gibt's denn bei euch im Kühlschrank? Mach doch mal einen Film, zeig mir doch mal, was los ist. Ich habe gestern in einem ganz interessanten Gespräch mit einer Kollegin aus der ambulanten Hilfen erfahren, die sagte, bei dem Videokontakt, den sie jetzt mit ihren Familien hat, die sie normalerweise zu Hause besucht, ist ihr etwas aufgefallen, nämlich, dass sie per Video plötzlich Einblick in Bereiche der Wohnung bekommt, in die sie vorher nicht reingedurft hätte. Und sie hat als Beispiel die Küche genannt und gesagt, ja, als wir per Video miteinander im Gespräch waren, hat die Klientin mich einfach mit in die Küche genommen und gesagt, hier, schau mal, hier kochen gerade die Kinder, bereiten gerade was vor. Und sie sagte, das war für sie insofern ganz erstaunlich, weil sie sonst nie in diese Küche durfte. Also sonst, wenn sie zu Hause war, war immer nur das Wohnzimmer der Bereich, den sie sehen und betreten durfte. Also scheint es über diese Wege uns als professionell auf der anderen Seite auch neue Zugangswege, neue Einschätzungsvariablen auch zu ermöglichen, die wir sonst so nicht hatten. Warum das so ist, darüber könnten wir jetzt lange diskutieren. Ich glaube, wichtiger ist der Fakt erstmal, dass es so ist. Und insofern ist es sicherlich auch interessant, diese Medien zu nutzen und dann vielleicht aber auch mal mit der ratsuchenden Person darüber zu reflektieren und zu sagen, hey, cool, dass ich jetzt mal eure Küche sehen konnte. Wieso konntest du mir die denn jetzt per Video zeigen? Denn ich glaube, hinter dem ganzen Thema, dass wir diese Medien jetzt nutzen, steckt auch einen Auftrag an uns, ein bisschen Medienbildung und Medienerziehung zu betreiben. Das heißt, bei all diesen Ideen, wenn ich jemandem sage, fotografier doch mal was ab und schick es mir, muss ich natürlich auch kommunizieren, was ist eigentlich okay zu fotografieren und was vielleicht auch nicht. Also ich kann nicht einfach irgendwelche Menschen auf der Straße fotografieren und diese Bilder dann rumschicken. Und vor allen Dingen, über welchen Weg verschicke ich das, was ich vielleicht an Material produziert habe. Und das kann ich ja thematisieren und mit den Ratsuchenden besprechen und sie eben auch ein bisschen informieren und ihnen klar machen, dass bestimmte Sachen eben nicht okay sind und dass bestimmte Kommunikationswege nicht sicher sind und dass wir deshalb sichere Wege dafür nutzen. Also hinter der Aufgabe und dem in Kontakt bleiben steht noch ein weiterer Auftrag, nämlich der Auftrag der Medienerziehung und den Ratsuchenden ein Stück weit Handwerkszeug zu geben und ein Stück weit Bewusstsein dafür, was mache ich eigentlich mit meinem Smartphone in dem Fall, was kann ich damit eigentlich anstellen, muss ich aber auch beachten, wenn ich bestimmte Dinge mache. Ein anderes Thema ist das Arbeiten mit Kindern. Natürlich ist es sonst so, dass wir in der Beratungsstelle, wenn Kinder dabei sind und wir auch mit den Kindern vielleicht Beratungsgespräche führen, dass er häufig sehr spielerisch geschieht und es irgendwie ja ein In-Kontakt-Kommen gibt, was eben ja manchmal über Handpuppen passiert oder über das gemeinsame Tun, über das gemeinsame Erledigen einer Aufgabe, ein Spiel zu spielen und dabei mehr oder weniger nebenbei dann auch Beratungsgespräche zu führen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Am Telefon hören wir nur die Stimme. Für viele Kinder ist Telefonieren auch nicht besonders angenehm. Die machen das nicht besonders gerne. Sie sind es auch nicht besonders gewohnt und insofern ist das eigentlich ein schwierigerer Weg. Eine Videovariante ist dann vielleicht eher angezeigt. Das kennen Sie in der Regel auch eher, weil Sie vielleicht mit den Großeltern, mit Freundinnen und Freunden oder anderen Familienangehörigen auch gerne und häufig per Videotelefonie kommunizieren. Wenn ich das jetzt mache und ein Beratungsgespräch führen will, ist aber die Frage, funktioniert das so gut? Also reicht die Konzentration? Ist das wirklich ein, ich sag jetzt mal, ernsthaftes Gespräch? Oder sind da auch viele Ablenkungen? Also insofern, wie kann ich das hinbekommen? Nun, ich glaube, es ist wichtig, am Anfang eines solchen Videogesprächs eben auch wirklich eine spielerische Sequenz einzubauen und wirklich was Lustiges zu machen, miteinander in Kontakt zu kommen erstmal und vielleicht auch einfach erstmal zu hören, was ist denn gerade los, was ist denn gerade in deinem Zimmer, magst du mir mal irgendwas zeigen, was spielst du denn gerade und solche Sachen. Da können die Kinder ja dann auch wirklich was zeigen und einem erklären. Und dann ist, glaube ich, die Frage ja, wie gelingt es jetzt, miteinander ein Gespräch zu führen, und ich glaube, da darf man nicht die Erwartung haben, dass das 1:1 übertragbar ist, so wie wir Gespräche mit Kindern oder jungen Jugendlichen führen, die wir in der Präsenz treffen. Per Video kriegen wir da wahrscheinlich nicht ganz so viel hin. Insofern würde ich dazu raten, eher kurze Gesprächssequenzen zu haben, in denen vielleicht auch ein bisschen standardisiert bestimmte Fragen geklärt werden können. Wie geht's dir heute? Was machst du gerade? Was hast du noch vor? Was hast du heute gegessen oder was wird es heute bei euch zum Essen geben? Wie ist so die Stimmung? Ja, das könnten Fragen sein, die ich relativ kurz und standardisiert jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder je nachdem, wie oft wir in Kontakt sind, dann auch abfragen kann. Aber ein Beratungsgespräch in dem Sinne, dass wir anknüpfen an Themen, an denen wir schon dran waren und die weiterführen in einer dialogischen Gesprächsform per Video, das wird vielleicht nicht immer funktionieren. Und insofern wäre auch da die Überlegung, wie kann das denn gelingen? Kann ich also kleine Hausaufgaben geben? Kann ich sagen, schick mir doch eine Sprachnachricht und erzähl mir einfach mal zu dem Thema XYZ, über das wir neulich sprachen, wie da bei dir der neue Stand der Dinge ist. Oder kann ich sagen, mach doch mal ein Bild und fotografiere das mir oder mach doch mal ein kurzes Video dazu. Also auch da die Medien nutzen. Es ist ein anderes Arbeiten, als wir face-to-face arbeiten und insofern müssen wir uns da auch ein bisschen methodisch neu einrichten und neu einstellen und werden vielleicht bestimmte Informationen nicht bekommen, die wir sonst im Gespräch bekommen würden. Wir bekommen aber dafür vielleicht andere Informationen, die wir sonst auch im Gespräch nicht bekommen würden. Und insofern darf man das eine mit dem anderen, denke ich, nicht vergleichen, sondern muss einfach gucken und schauen, was bieten die jeweiligen Settings, was bieten die jeweiligen Medien, die ich da benutze und wie kann ich dann da auch Informationen rausziehen, die jetzt in der akuten Situation wichtig sind und mir als Beraterin oder als Begleiterin der Person helfen. Also das ist eine weitere Variante zum Arbeiten mit Kindern. Und dann natürlich das Thema telefonische Beratung. Das ist jetzt so halb digital, je nachdem, was für einen Anschluss wir haben. Aber auch da, wir haben eine medienvermittelte Form der Kommunikation, die auf Distanz stattfindet. Ich habe nicht den direkten Blickkontakt. Ich habe nur das gesprochene Wort, das ich höre, das ich wahrnehmen kann. Aber auch darüber kann ich natürlich ein Gespräch ganz gut gestalten. Und telefonische Beratung hat hohe Anforderungen. Nicht umsonst gibt es Einrichtungen wie die Telefonseelsorge, die ihre Beraterinnen und Berater da sehr lange und ausführlich ausbildet. Für viele, die jetzt sozusagen spontan in die Telefonberatung einsteigen müssen, ist das deshalb natürlich auch eine hohe Herausforderung, weil sie es eben auch nicht gewohnt sind und weil dieser Blickkontakt mit der ratsuchenden Person für uns ganz wichtig ist in der Regel, um gut in Kontakt zu sein und auch um einschätzen zu können oder vermeintlich einschätzen zu können, was ist denn bei der anderen Person los. Jetzt muss ich also meine Einschätzung treffen anhand von dem, was ich höre, was ich wahrnehmen kann. Und dazu gehört natürlich Stimme, Hintergrundgeräusche, aber auch ja, die Sprachmelodie, die Lautstärke. Was nehme ich vielleicht noch an Nebengeräuschen wahr, auf die ich vielleicht eingehe? Inwieweit kläre ich denn beim Start des Gesprächs, wer ist denn alles dabei? In was für einer Situation befindest du dich denn gerade, liebe ratsuchende Person? Ist es ruhig im Hintergrund oder toben im Hintergrund die Kinder? Hören weitere Personen mit? Ist der Lautsprecher an? Also solche Fragen muss ich natürlich irgendwie klären. Und auch schauen, was kann ich denn für Gesprächsregeln etablieren und vereinbaren, sodass das Gespräch gut stattfinden kann. Ich selber muss auch auf meine Stimme natürlich gut achten. Ich muss deutlich sprechen. Ich muss eine vernünftige Sprachgeschwindigkeit haben. Es hilft, sich gerade hinzusetzen und wirklich Luft in die Lungen zu bekommen. Das verändert sofort die Stimmlage und wie ich spreche. Und das kann ich natürlich auch einsetzen in Kontakt mit der ratsuchenden Person. Denn ich kann natürlich, je nachdem, wie ich meine Stimme färbe und wie ich Lautstärke einsetze oder wie ich ruhiger oder hektischer klinge, auch Einfluss nehmen darauf, wie sich das Gespräch gestaltet und wie ich vor allen Dingen in Kontakt komme. Und dieses in Kontakt kommen, das machen wir eben im normalen Gespräch, im Face-to-Face-Kontakt natürlich ganz viel auch über Gestik und Mimik. Man kann auch am Telefon Gestik und Mimik einsetzen, sie ist halt nur nicht sichtbar, aber sie macht sich vielleicht bemerkbar in der Art und Weise, wie meine Stimme sich in dem Moment dann verändert und darstellt. Aber beim telefonischen Gespräch muss ich eben noch gezielter darauf achten, wie verwende ich eigentlich meine Stimme. Eine gute Übung dafür ist das, was ich gerade mache, nämlich einfach mal die eigene Stimme aufnehmen, einfach mal etwas aufzeichnen und mal ganz bewusst darauf achten, wie verwende ich eigentlich meine Stimme? Wie mache ich eigentlich Unterschiede im Klang meiner Stimme? Und was macht das denn beim Zuhören aus? Wie wirkt das denn auch auf mich? Oder es auch mal jemandem anders vorspielen? Also auch das muss man und kann man ein bisschen üben und es ist eine gute Möglichkeit, jetzt mit Ratsuchenden in Kontakt zu sein. Um es nochmal zusammenzufassen, es gibt also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auch abseits der textbasierten Form von Beratung, die wir jetzt natürlich ganz viel einsetzen in dieser Corona-Krise. Nämlich es gibt die Variante, das Smartphone zu nutzen und nicht nur reine Beratungsgespräche in Form von Videochats oder in Form von Telefonaten zu führen, sondern eben auch das, was ein Smartphone kann, zu nutzen, nämlich Fotos mit zu benutzen als eine Variante, Dateien darüber auch zu verschicken, die bearbeitet werden können, kleine Arbeitsblätter und ähnliches. Und Videos natürlich, die ich aufzeichnen und verschicken kann und das eben aber auch als Aufgabe für die Ratsuchenden gestalten kann, dass sie mir etwas zukommen lassen. Wie gesagt, an der Stelle nochmal ganz wichtig der Hinweis, immer natürlich unter der Nutzung datensicherer Kommunikationswege, die es dafür gibt. Ich werde das auch nochmal in den Shownotes als Hinweis verlinken. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ich das mache, dann immer über datensichere Wege. Und für uns auf der Seite der Beratenden, der Professionellen, ganz wichtig, bitte nicht das private Smartphone hierfür benutzen, sondern ein dienstliches. Ich weiß, das ist schwierig, viele haben das nicht, aber ich muss mir immer im Klaren sein, wenn ich mein privates Handy oder Smartphone für solche Dinge benutze, habe ich Klientendaten auf meinem privaten Gerät und je nachdem, was ich für Programme oder Software oder Apps auf meinem privaten Gerät gespeichert habe, sind die Daten der Ratsuchenden dann eben mehr oder weniger sicher. Also darauf sollte ich achten und insofern empfehle ich hier immer, ein dienstliches Gerät für diese Dinge zu nutzen und dann eben da auch sensibel mit den Daten umzugehen, dieses Handy mit einem guten Passwort zu sichern, sodass da kein Zugriff von Dritten drauf stattfinden kann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.